Lob und Dank sei dem Herrn. Ich glaube, wir sind alle dem Herrn nahe und haben das Empfinden, dass es schon ein Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit ist. Wir haben verstanden, worum es geht und erkennen, was Gott in dieser Zeit aus Gnaden tut. Ob es ein Lied, ein Wort, das gelesen wird, ob es die Gebete sind, alles spricht jedem aus dem Herzen. Wir könnten mit jedem mitsingen, mit jedem mitbeten, weil wir eins geworden sind in Jesus Christus, unserem Herrn. Wir alle sind überwältigt von der Leitung des Heiligen Geistes. In den letzten 14 Tagen habe ich immer wieder innerlich darüber nachdenken müssen, in welcher Weise wohl die Verbindung des Wirkens Gottes in dieser Zeit zu finden, zu suchen und zu erleben sei. Und ein Wort Gottes, das schon fast 2000 Jahre in der Bibel steht, wird plötzlich erleuchtet. Plötzlich hat ein Kapitel oder ein Abschnitt eine Bedeutung für uns wie nie zuvor. Weshalb? Weshalb? Weil die Zeit der Erfüllung gekommen ist. Das Wort im Propheten Joel stand lange geschrieben, aber plötzlich hatte es eine Bedeutung. Der Tag war da, die Erfüllung war gekommen. Und so war es und ist es mit allen Weissagungen. Lang genug stand geschrieben, wo der Messias geboren werden sollte. Plötzlich hatte Bethlehem eine Bedeutung. Die Schrift wird erneut vor unseren Augen erfüllt. Das ist Inspiration des Heiligen Geistes. Wenn sie in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes ist. Und daran glauben wir von ganzem Herzen. Alles, was Gott tut, muss hundertprozentig mit seinem Worte übereinstimmen. Wir sind so dankbar, dass wir mit dem Liederdichter singen können, kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr, bestimme du allein. Eine teure Schwester sagte mir vorhin, Bruder Frank, ich möchte alles in Ordnung bringen. Ich möchte nicht vergeblich gelaufen sein und dann am Ende feststellen müssen, dass es vergebens war. Ich möchte alles in Ordnung bringen. Gott, der Herr, schenke uns allen Raum zur Buße, dass alles Seufzen, dass alles aufhört, was dem Herrn nicht gefällt. Die Sänger haben es uns ja gesungen, gar bald die Posaune erscheint. Wir haben darauf gewartet und plötzlich wird es da sein, dass der Herr wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Wohl allen, die nicht vergeblich gelaufen sind. Wohl allen Menschen, in denen Christus Gestalt gewonnen hat, die mit ihm gestorben, die mit ihm begraben und mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden sind. Wohl allen, die sagen können, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das eigene Ich bei den Frommen ist schlimmer wie bei den Ungläubigen. Die wissen es nicht und Gott kann es ihnen gar nicht anrechnen. Aber Gott hat uns ja in die Tiefe hineingeführt, dass wir alle wie durch eine Mühle hindurchgehen und es bleibt nichts mehr von uns übrig. Und am Schluss werden wir dann auf den Berg der Verklärung geführt, nach all dem Tränental und plötzlich sehen wir niemand als Jesus allein. Ihn, der uns geliebt, der uns erlöst, der uns bald heimholen wird in seine Herrlichkeit. Es sollte uns überwältigen. Es sollte uns mitreißen, zu wissen, dass diese Stunde ganz nahe gerückt ist. Irgendwie meine ich, es müsste etwas platzen in uns allen, zu wissen, dass wir die Stunde und den Tag miterleben werden, wenn der Herr wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Aber zuerst soll's uns ergehen wie dem Hiob, dass Gott uns aus dem Staube erhebt und uns krönt mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Jeder von uns geht durch Prüfungen verschiedener Art. Und nicht einer kommt davon, ohne dass er durch Prüfungen gehen musste. Aber eines Tages werden wir dafür belohnt werden. Und es war notwendig, dass das alles geschieht. Im Einleitungswort haben wir es schon wieder gehört. Gott wird alles wieder erstatten. Und danach wird er seinen Geist ausgießen. Und dann sollen wir vollauf zu essen haben und sich des Herrn, unseres Gottes, freuen, der sich mächtig an uns erweist. Gott erweist sich an denen, die ungeteilten Herzens ihm vertrauen, die nicht nach eigener Klugheit gehen und sich nicht auf ihren Verstand verlassen, sondern auf den Herrn, der sie gerufen, der sie recht führt, um seines heiligen Namens willen. Wir sind so froh. Ich könnte die herrlichen Lieder hören, Tag und Nacht. Und wer immer hier vorne sprechen wollte, könnte sprechen, solange er wollte. Wenn er nur von dem redet, was Gott getan hat und was im Worte Gottes geschrieben steht. Wer will einem Paulus nachtragen, wenn er bis in die Mitternacht hinein geredet hat? Es war nicht immer nur ein Gottesdienst mit der Uhr. Es gab auch Gottesdienste ohne Uhr. Gottesdienste mit Gott, in denen Menschen erfasst wurden und die nicht eher von dannen gingen, bis sie Gott erlebt hatten. Und ich bin der Überzeugung, der Herr ist dabei, uns von uns selber zu lösen, von allen Überlieferungen und Traditionen, um seine Macht und Herrlichkeit zu erweisen. Es ist, so spricht der Herr, es ist Gottes ewiges Wort. Und ich sage noch einmal, ein Wort ist in der Schrift Jahrhunderte, Jahrtausende und plötzlich hat es eine Bedeutung für uns. Und wie kommt's? Der Geist hat's geoffenbart. Er hat plötzlich das Licht und das Recht offenbar werden lassen, damit alle, die ihm angehören, erleuchtet werden. Wir könnten heute Schriftstelle um Schriftstelle aufführen, die plötzlich eine Bedeutung bekommen hat. Und weshalb? Weil die Zeit der Erfüllung da ist. Und weil es dem Herrn gefallen hat, uns das Verständnis für die Schrift zu öffnen und mit uns über die Geheimnisse des Reiches Gottes zu reden. Und er sagt, euch ist's gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Die anderen bleiben bei den Gleichnissen. Und die Gleichnisse deuten sie, wie sie wollen. Einmal so und einmal so. Und sie erfassen den Sinn nicht, es sei denn, der Herr offenbart es ihnen. Und meistenteils widerspricht der Menschengeist dem Gottesgeist. Und die Menschen fangen sich in ihrer eigenen Verstrickung. Aber der Geist Gottes führt uns hinaus in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und er lässt uns wissen, was für uns aus Gnaden bereitet ist. Wir sind so froh. Ich möchte am liebsten ein paar Chorusse singen.
In dieser Zeit, wo die Hölle voll wohnt und die Sünden fallen mir still, da bewahre du mich doch unter dem Blut. Lass mich sein ein Licht in der Welt. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Herr, du sahst, wie untreu auch ich manchmal war. Tief beschämt vor dir ich nun steh. Herr, ich bring mein Leben aufs Neue dir dar. All mein Versagen ich seh. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Führ zuerst in Liebe, o Herr, mich zurück. Gib mir ein zerbrochenes Herz. Reiß von allem Irdischen los meinen Sinn. Führ mich auf den Weg himmelwärts. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein. Ich bete um ein neues Erleben, Herr, mit dir. Durch dich nur werd ein Sieger ich sein. Und gib mir deine Kraft, offenbare neu dich mir. Hüll mich in deine Gnade doch ein.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir sind so froh, dass Gott alles in Händen hat. Bei ihm sind wir gut aufbewahrt. Meine Gedanken gingen zurück an das Wort aus Epheser 1, das wir hier vor kurzem betrachtet haben. Und der Gedanke, der darin zum Ausdruck kommt, dass der Herr seine Macht an uns erweisen wird, in derselben Weise, wie sie an Jesus Christus erwiesen wurde, als er von den Toten auferweckt worden ist. Und damit sind wir eigentlich schon wieder bei unserem Thema, bei dem, was Gott sich vorgenommen hat, unter seinem Volke in der letzten Zeit zu tun. Wenn hier in Epheser 1, von Vers 18 geschrieben steht, und euren Herzen erleuchtete Augen verleihen, damit ihr begreift, welche Hoffnung ihr infolge seiner Berufung habt, wie groß der Reichtum seines herrlichen Erbes bei den Heiligen ist und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltigender Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt über jede zu seiner Rechten sitzen ließ, hoch erhaben über jede Herrschaft und Gewalt, über jede Macht und Hoheit überhaupt über jeden Namen, der nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Weltzeit genannt wird. Dieselbe Kraft, die Gott an Jesus Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte, dieselbe Kraft will Gott an den Seinen in dieser letzten Zeit erweisen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Und Paulus schreibt an die Römer, wenn derselbe Geist, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er eure sterblichen Leiber lebendig machen. Und das ist etwas Wunderbares zu wissen, dass es nicht unsere Anstrengung, sondern der Geist Gottes ist, der das Leben schafft, der alles verwandelt und der sich mächtig an den Gläubigen in dieser Zeit erweist. Dieselbe Macht und Herrlichkeit, die Gott an Jesus Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten heraufgebracht hat und über alle Macht der Hölle, über den Tod, über den Satan triumphierte, dieselbe Macht wird Gott an den Gläubigen erweisen. Und das ist schon etwas ganz Wunderbares. Das bringt uns schon wieder in diese Ruhe mit Gott, dass wir aufhören mit allen eigenen Anstrengungen und dessen warten, was Gott aus Gnaden tun wird. Wir haben es vor kurzem in der Predigt Bruder Brennims gehört, dass der Herr Jesus in seinem prophetischen Dienst als Menschensohn über diese Erde ging, auf dass die Schrift erfüllt werde, wie Mose geweissagt hat, einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Und wer nicht auf diesen Propheten hört, dessen Seele soll ausgetilgt werden aus dem Volke. Wir wissen, dass dann seit Pfingsten der Herr Jesus nicht mehr als Menschensohn angesprochen, sondern als Gottessohn angesprochen und dargestellt wurde. Wenn wir die vier Evangelien lesen, dann wird uns Jesus Christus von seiner Geburt bis zu seiner Himmelfahrt beschrieben, und zwar als der Menschensohn auf Erden in Niedrigkeit wandelnd und die Schrift durch ihn erfüllend. Dann seit Pfingsten offenbarte er sich in der Kraft des Heiligen Geistes als der Sohn Gottes, der da mitten unter den sieben goldenen Leuchtern wandelt. Und plötzlich kommt Bruder Brennen mit dem Gedanken des Wortes aus Lukas 17, wo geschrieben steht, in der Zeit, wo der Menschensohn sich offenbart. Nach den fast 2000 Jahren, wo überhaupt keine Rede mehr war von Jesus Christus als dem Menschensohn, sondern einzig und allein von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, finden wir die Verheißung und die Weissagung, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen, wenn der Menschensohn sich offenbart. Lies Lukas 17 selber nach. Da steht nicht, wenn der Sohn Gottes sich offenbart, sondern wenn der Menschensohn sich offenbart. Damals bei dem ersten Kommen Jesu Christi gingen alle Weissagungen in Erfüllung, die die Propheten durch den Heiligen Geist getrieben vorausgesagt hatten. Es war im Grunde genommen ein prophetisches Zeitalter. Eine Weissagung nach der anderen erfüllte sich. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann beginnen sie nicht mit einer eigenen Geschichte, sondern mit Jesus Christus, mit dem, was durch ihn geschah. Wenn wir hier Markus Kapitel 1, Vers 1 lesen, dann steht, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, hat folgenden Anfang, wie bei dem Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, dass er dir den Weg herrichten soll. Und eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Das Evangelium von Jesus Christus hatte eine prophetische Grundlage von dem ersten Tage und sie hat eine prophetische Grundlage bis zum letzten Tage. Unsere eigenen Gedanken gelten im Reiche Gottes gar nicht. Das Evangelium fing an mit Jesus Christus, wie bei den Propheten geschrieben stand, und es hört auf gemäß dem prophetischen Wort. Dazwischen liegen nun fast 2000 Jahre der Gemeinden, die Zeit hatten, um währenddem, wie Gott ihnen gnädig war, gemäß der Zeit, in der sie lebten, dem Herrn zu dienen, in dem Licht zu wandeln, das sie hatten. Aber zur Abendzeit sollte es Licht werden. Weshalb? Damit wir erkennen, von Jesus Christus, dem Sohne Gottes, steht geschrieben, im letzten Sendschreiben an die Gemeinde zu Laodicea, siehe, ich stehe vor der Tür. Er war nicht mehr drinnen, er war draußen und stand vor der Tür. Draußen, um als Menschensohn durch den prophetischen Dienst offenbar zu werden, damit alle, die ihm Glauben schenken, von Gott gerechtfertigt werden können in dieser Zeit. Wir können lehrmäßig nicht in das alles hineingehen, aber so viel wissen wir, dass Jesus Christus von sich selber immer als von dem Menschensohn gesprochen hat. Ich habe es vor kurzem erwähnt, allein im Matthäus-Evangelium steht der Begriff wohl 26 Mal geschrieben, dass Jesus Christus der Menschensohn ist. Und er sprach damals und sagte, dann werdet ihr den Menschensohn auffahren sehen, woher er gekommen ist. Und die Juden verstanden sein Reden nicht, denn sie warteten auf den Sohn Davids. Aber sie warteten zu früh darauf, er wird als Sohn Davids offenbar werden, wenn er die Herrschaft im tausendjährigen Reich beginnt, dann ist er Sohn Davids und er wird herrschen und wir werden mit ihm herrschen und regieren. In seinem prophetischen Dienst war er der Menschensohn. Während in fast 2000 Jahren ist er als Sohn Gottes in der Gemeinde offenbar geworden. Jetzt am Ende der Zeit, weil wir in einem prophetischen Zeitalter leben und sich alle Weissagungen der Schrift erfüllen, die mit der Wiederkunft Jesu Christi zu tun haben, hat er sich als Menschensohn in prophetischer Weise geoffenbart, um die Aufmerksamkeit des Volkes Gottes auf das zu lenken, was in dieser Zeit geschieht. Damals haben alle Knechte Gottes, ob ein Evangelist Matthäus, Markus, Lukas oder Johannes, sie haben fortwährend das prophetische Wort zitiert, denn in ihrer Zeit hatte sich sehr viel der biblischen Prophetie erfüllt. Wie könnten wir in dieser Zeit anders handeln, als zurückzugehen zu dem prophetischen Wort, wenn es mir gestattet ist, nur einige Stellen aus dem Matthäus-Evangelium zu lesen, schon im ersten Kapitel bei dem Bericht der Geburt Jesu Christi steht in Vers 22, dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt. Und er fährt fort in Kapitel 2 und schreibt schon wieder, sie antworteten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht's bei dem Propheten geschrieben. Im Kapitel 2 und hier der 14. Vers. Da stand Josef auf, nahm in der Nacht das Kindlein und seine Mutter mit sich und entwich nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, dass der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. In Kapitel 2, Vers 17, damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der da spricht. Was war es in jenem ersten Zeitalter der neutestamentlichen Gemeinde? Alle Knechte Gottes, die geredet oder geschrieben haben, wurden vom Heiligen Geist in das prophetische Wort hineingeführt, und sie haben den Kindern Gottes gezeigt, dass sich die Heilige Schrift erfüllt hat vor ihren Augen. Was tat der Herr Jesus? Hat er sich gerechtfertigt? Nein, er ging in die Synagoge, nahm das Buch des Propheten Jesaja und las vor aus dem 61. Kapitel und sprach: Diese Schrift ist heute vor euren Augen erfüllt. Aber wer hat es verstanden, wenn wir heute hier vorne stehen und sagen, in unserer Zeit hat sich die Heilige Schrift erfüllt? Dann hat es noch lange nicht allen etwas zu sagen. Die einen wissen, worum es geht, weil Gott sie begnadigt hat, weil er mit ihnen geredet hat, weil er ihnen sein Wort geoffenbart hat, weil sie ein Erlebnis mit Gott hatten. Die anderen, sie hören, es hat ihnen nichts zu sagen, und doch sind sie gläubig und fassen nicht, was der Herr ihnen sagen möchte. Wer aus Gott ist, der bezieht sich nicht auf das, was er selber sagt, sondern auf das, was die Männer Gottes vom Heiligen Geist inspiriert geredet haben. Wenn damals Markus schreiben konnte, das Evangelium Jesu Christi hat seinen Anfang genommen, wie bei dem Propheten Jesaja und bei dem Propheten Malachi geschrieben steht, dann können wir mit der gleichen Gewissheit in dieser Zeit sagen, das Evangelium Jesu Christi nimmt sein Ende, wie bei dem Propheten Malachi geschrieben steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und Jesus hat nach Beendigung des Dienstes des Johannes gesagt, Elia muss kommen, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Natürlich war Johannes der Elia vor dem ersten Kommen des Herrn. Das wissen wir ganz genau. Er trat auf im Geist und in der Kraft des Elia. Aber damals war der große und schreckliche Tag des Herrn nicht. Und es sind schon fast 2000 Jahre vergangen. Und der schreckliche Tag des Herrn ist noch nicht gewesen. Wir wissen, der Tag des Herrn wird brennen wie ein Ofen. An ihm werden die Gottlosen wie Stroh sein, und verbrennen wird sie der Tag des Herrn. Und er spricht durch den Propheten, ehe dieser große und schreckliche Tag hereinbricht, sende ich euch den Propheten Elia, um alles wieder in den rechten Stand zu bringen. Teure Brüder und Schwestern, das Evangelium nimmt seinen Abschluss und sein Ende, wie bei den Propheten geschrieben steht. Daran ändert kein Mensch etwas, auch wenn wir es wollten. So wichtig sind wir gar nicht, dass Gott sich nach uns richten würde. Nein, er möchte, dass wir uns nach ihm richten und das akzeptieren, was er uns zu sagen hat. Wogegen sträuben sich die Menschen in dieser Zeit? Sie möchten so weitermachen bis zur Wiederkunft Jesu Christi, als ob nicht am Ende des Gemeindezeitalters wieder ein prophetisches Wort an die Gemeinde gerichtet werden sollte. Und darin scheitern sehr viele Gläubige in dieser Zeit, die Gottes Wort gut kennen, aber eben nicht inne werden, dass es nicht alles so geht, wie wir es von Jahr und Tag gewohnt sind, sondern dass es so gehen muss, wie Gott es geordnet hat. Damals war das Auftreten des Johannes für alle Schriftgelehrte ein Dorn im Auge. Sie hätten gewünscht, dass dieser Mann nie geboren wäre, denn er hat viel Unruhe im ganzen Lande gestiftet. Aber was war es? Es war ein Mann der Verheißung, Ein Mann, von dem Gott gesagt hat, siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, dass er mir den Weg bereite. Viele wollten ihn nicht und haben ihn auch nicht angehört. Er war ihnen ein Dorn im Auge, aber der Herr hat ihn vorausgesandt mit einer Botschaft, um die Herzen zuzubereiten. Und plötzlich sagt er, er ist mitten unter euch, der euch mit Geist und Feuer taufen wird. Johannes hat nur den Weg bereitet. Er sagt ihnen, ich bin nicht selbst das Licht. Ich bin gekommen, um Zeugnis abzulegen von dem Licht. Ein Prophet ist nicht das Licht selber. Ein Prophet ist nicht der Herr noch der Menschensohn selber. Ein Prophet ist ein Zeuge des lebendigen Gottes, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und deshalb haben alle Propheten und alle wahren Knechte Gottes Zeugnis von der Wahrheit abgelegt. Und der Herr Jesus wendet sich an die Schriftgelehrten und sagt, ihr höret nicht auf mich, weil ihr nicht aus der Wahrheit seid. Und schon waren sie wieder böse. Sie wollten nicht hören, sie konnten nicht hören, waren aber böse, wenn der Herr ihnen dennoch ins Angesicht gesagt hat, wie es um sie stand. Wir leben am Ende des Gemeindezeitalters zu Laodicea. Jesus Christus steht vor der Tür. Er klopft an. Er hat sich geoffenbart. Er hat seinen Knecht und Propheten gemäß seinen Worten vorausgesandt, um die Aufmerksamkeit des Volkes Gottes auf das zu lenken, was gemäß dem Wort des Herrn in dieser Zeit geschehen soll. Und ich hoffe, dass wir den Anschluss an das Wirken Gottes nicht verpassen. Wir können zurückschauen in die Kirchengeschichte. Nicht alle haben den Anschluss an die erste Erweckung in der Reformation bekommen. Als damals durch das mächtige Wirken des Heiligen Geistes ein neuer Anfang gemacht wurde, haben nicht alle diesen Anschluss gefunden. Aber Gott hatte Menschen, die damals begriffen und verstanden haben, worum es geht. Als dann diese Erweckung vorbei war, sandte Gott eine tiefere, eine gründlichere Erweckung. Aber nicht alle, die an der ersten Erweckung Anteil hatten, haben deshalb an der nächsten Erweckung Anteil bekommen. Sie waren zufrieden mit dem, was Gott an ihnen getan hatte, und sie meinten, alles empfangen zu haben, blieben dann geistlich stehen, ohne zu begreifen, dass Gott mit den Seinen weitergeht. Und so ist Erweckung um Erweckung gekommen, bis in unsere Zeiten hinein. Und ich sage euch, durch die Gnade unseres Gottes habe ich jede Erweckung, von der ich nur hörte, und jeden, den Gott gebraucht hat, den habe ich gehört. Und ich wusste, wo Gott wirkt, da möchte ich bei sein. Ich möchte miterleben, was der Herr aus Gnaden tut. Deshalb ist es so notwendig, dass wir nicht den Anschluss an das Wirken Gottes in diesen kritischen Momenten der Menschheitsgeschichte verpassen. Denn das könnte uns passieren. Vielleicht sagt ein und der andere, ich bin mit Gott in Ordnung. Wer sagt dir, dass du mit Gott in Ordnung bist? Mit Gott bist du nur in Ordnung, wenn du dich in das hineinfügst, was Gott seinem Volke in dieser Zeit zu sagen hat. Man kann natürlich sehr leicht sagen, ich bin mit Gott in Ordnung und gefällt sich selber in der eigenen Selbstgerechtigkeit, ohne den Beweis zu haben, dass Gott überhaupt mit uns ist. Wir wissen, sogar vor 50 oder 20 oder 30 Jahren hat es immer wieder neue Erweckungen gegeben. Und wir sind Gott sehr dankbar dafür. Aber eine Erweckung vor 30 Jahren hilft mir heute gar nichts. Ich muss jetzt den Anschluss an das Wirken Gottes finden und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, um das Ziel zu erreichen, um nicht stehen zu bleiben.
Viele sind aus Sodom herausgekommen und haben dann zurückgeschaut. Es gibt kein Zurückschauen mehr. Wir haben die Hand an den Pflug gelegt und wir schauen nicht mehr zurück, sonst wären wir nicht tüchtig zum Reiche Gottes. Abschließend, wenn die Gemeindezeitalter zu ihrem Ende kommen, möchte Gott seine ganze Macht und Herrlichkeit, wie er sie an Jesus Christus erwiesen hat, noch einmal auf Erden erweisen, um sein Wort einzulösen. Und es steht geschrieben, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Es gibt mancherlei Verheißungen im Alten und im Neuen Testament und sie müssen alle erfüllt werden. Dieselbe Kraft wird Gott an uns erweisen, wie sie an Jesus Christus erwiesen wurde, als er ihn von den Toten heraufgebracht hat. Wir können uns vorstellen, der Satan hätte ihn am liebsten in der Hölle festgehalten. Er hatte gar kein Anrecht an ihm. Der Herr Jesus ist nicht hinuntergegangen, um dort mit dem Teufel zu verhandeln. Nein, er ist hinuntergegangen, um denen, die auf ihn gewartet haben, den glorreichen Sieg von Golgatha zu verkündigen, um die Gefangenen freizuführen. Und gemäß Matthäus 27 sind viele der Heiligen, die entschlafen waren, mit Christus auferstanden. Eins ist gewiss, der Satan mag uns anfechten, er mag uns Schlingen stellen, er mag manches tun, aber er hat kein Anrecht an uns. Jesus Christus sagt in Johannes 17, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Und die Welt liebt das ihre und deshalb liebt sie euch nicht, weil ihr nicht von dieser Welt seid. Wir sind von oben her geboren, deshalb zieht uns heim. Wir möchten nach Hause, wir möchten Jesus gerne sehen. Ihn, der uns geliebt, der uns erlöst, der so mächtig in unserem Leben durch seine Gnade und durch seine Kraft gewirkt hat. Das Evangelium wird einen Abschluss nehmen, wie es im Worte Gottes geschrieben steht. Nicht wie es ein Evangelist oder ein Prediger möchte oder wie es eine Gemeinde sich vorstellt, sondern so wie Gott es in seinem Worte gesagt hat, so wird der Abschluss sein. Und wir haben es heute Vormittag betrachtet, der Herr gibt uns im Neuen Testament das Beispiel aus dem Alten mit seinem Knecht Hiob. Und er sagt uns und ruft uns auf, seht euch den Hiob an und welch einen Ausgang Gott ihm geschaffen hat. Daran können wir schon ahnen, in welch einer Weise die Kraft unseres Gottes unter den Seinen offenbar werden wird. Es wird nicht nur eine knappe Wiedererstattung sein, nur Menschen messen ab und möglichst weniger, wenn man irgendwo sieht, wie abgewogen wird. Dann ist es lieber drunter wie drüber. Aber Gott wird ein volles Maß geben, eine Wiedererstattung, wie sie dem Hiob damals zuteil geworden ist. Wer kann es ändern? Sagt, versteht ihr überhaupt, worum es jetzt geht? Haben wir alle begriffen, was Gott mit seinem Volke in dieser Zeit vorhat? Kommen wir nur zu einem Gottesdienst zusammen, um eine Predigt zu hören? Oder kommen wir zusammen, damit der Heilige Geist durch das Wort unseres Gottes zu unseren Herzen redet und uns den Willen Gottes offenbart und uns das zeigt, was der Herr für uns bereitet hat? Gepredigt wird ja allenthalben. Aber Paulus schreibt, ich habe das Evangelium nicht nach Menschenart verkündigt und nicht von Menschen gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi ist es mir zuteil geworden. Heute wird viel Evangelium Land auf und Land ab nach Menschenart verkündigt. Ein Evangelium nach Menschenart hat noch keinem Menschen geholfen. Im Gegenteil, es ist ihnen zum Schaden geworden. Sie sind dem frommen Betrug anheimgefallen, in eine falsche Sicherheit hineingewiegt worden. Nur das Evangelium Jesu Christi, das volle, heilige Evangelium, kann den Menschen helfen in dieser Zeit und die völlige Befreiung durch die Gnade Gottes geben. Nur das brauchen wir. Alles andere, was Menschen uns auftischen, es wird doch vergehen. Und zwar bald. Aber das, was Gott in seinem Worte gesagt hat, und dann schreibt Paulus weiter, das Reich Gottes besteht nicht in Worten allein, sondern in der Kraft. Und diese Kraft können wir selber nicht fabrizieren. Diese Kraft muss von Gott herabkommen, um uns alle zu erfüllen. Und da braucht kein Mensch mehr nachzuhelfen. Aber wir brauchen auch keinen, der auf die Bremse tritt. Wir möchten, dass alle mit dem Heiligen Geist mitgerissen werden und dass sich Gott ihnen offenbaren kann, wie es je und je gewesen ist. Immer in einem prophetischen Zeitalter mussten die Menschen gut aufpassen, dass sie sich nicht an Gott versündigen und an das Wirken Gottes den rechten Anschluss finden. In den Tagen Moses brauchten die Israeliten nicht lange zu überlegen. Der Prophet kam und sprach, Gott hat euer Schreien gehört. Die Stunde eurer Befreiung ist gekommen. Macht euch auf. Und es ging los. Was wollen wir noch überlegen? Die Stunde der göttlichen Heimsuchung ist über uns gekommen. Die Zeit wird nicht mehr lange währen. Und der Herr Jesus wird erfüllen, was er gesagt hat. Ich bin so froh, dass das Evangelium keinen menschlichen Anfang und kein menschliches Ende nehmen wird, sondern es hat einen göttlichen Anfang und es wird ein göttliches Ende haben. Am Anfang war Erfüllung der Schrift, am Ende ist Erfüllung der Schrift. Am Anfang wurde Jesus Christus als der Menschensohn offenbar und am Ende ist er in gleicher Weise offenbar geworden. Das muss man sehen. Das muss man erfasst haben im Glauben. Und ich hoffe, dass ein jeder hier gegenwärtig durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes erfassen kann, worum es geht. Das kann nicht einer dem anderen sagen. Das muss jedem Einzelnen von Gott geoffenbart sein. Und der Herr Jesus sagte, nicht ein Bruder wird den anderen belehren, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wie wunderbar, von Gott gelehrt zu sein in dieser Zeit. Wir sitzen nicht zu den Füßen eines Gamaliels, wodurch ein Saulus zu einem religiösen Fanatiker wurde. Wir sitzen zu den Füßen Jesu, der uns umgestaltet hat und ein neues Leben in uns offenbarte. Aber seit wann? Ein Saulus wütete herum, bis ihm die Feuersäule begegnete, das helle Licht vom Himmel. Und die Stimme sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ein Mann, der nur Gutes tun wollte, nämlich diese Sekte da ausrotten, damit sein Glaube doch bestehen bleibt. Denn das war doch der richtige Glaube, der jüdische Glaube, der orthodoxe Glaube. Das war doch richtig, was er tat. In seinen Augen ja. Aber in den Augen Gottes hatte schon längst etwas Neues begonnen. Und er hat es nicht gesehen. Er blieb im Alten und hat mit alten Maßstäben gemessen. Wie viele Gläubige sind in den Gemeinden zurückgeblieben und sie messen mit ihren eigenen Maßstäben, ohne zu fassen, dass Gott schon lange etwas Neues getan hat. Da nützt alles Schimpfen gar nichts. Gott lässt sich nicht aufhalten. Er hat Menschen, die nicht schimpfen, sondern die sich freuen, weil sie Anteil an dem haben, was er tut. Das ist das Herrliche. Als damals die Kinder schrien, Hosianna, sei dem Sohne Davids, sagten schon wieder die zugebundenen Pharisäer, gebiete ihnen, dass sie schweigen. Der Herr sah, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Was war's? Der Herr hatte sich ein Lob zubereitet aus dem Munde der Kinder und der Säuglinge. Ihnen brauchte niemand zu sagen, singt jetzt. Die brauchten keinen Chorleiter. Die brauchten gar nichts vom Heiligen Geist ergriffen. Haben sie gesungen, Hosianna, sei dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Was brauchen wir heute? Dasselbe. die Inspiration des Heiligen Geistes, der einem jeden Einzelnen zuteil wird. Und dann singen wir mit himmlischer Harmonie. Und wir wissen, was Gott getan hat. Weshalb? Es ist ein prophetisches Zeitalter. Eine göttliche Gnadenheimsuchung. Eine Offenbarung der tiefsten und letzten Geheimnisse Gottes. Das alles geschieht in unserer Zeit. Und selig ist, wem es gegeben ist zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wenn jemand meint, wir sind Fanatiker, dann fühlen wir uns auch damit wohl. Was ist es? Es kommt doch nicht darauf an, wie Menschen uns beurteilen. Als Paulus vor Agrippa und Festus sprach, da sagte, hör mal, du rasest ja. Er sagt, nein, ich rase gar nicht. Ich spreche vernünftige Worte. Und dasselbe ist hier mit uns. Es geht mit uns durch, das ist wahr, das geben wir zu. Aber wir rasen nicht. Wir sprechen lebendige Worte des lebendigen Gottes, die uns Geist und Leben geworden sind. Und wer schlafen will, der bleibe zu Hause. Hier können wir nicht schlafen, denn wir sind wach geworden durch die Gnade unseres Gottes und freuen uns über das, was der Herr in dieser Zeit tut. Ein prophetisches Zeitalter. Die Schrift erfüllt sich vor unseren Augen. Und wir dürfen es sehen. Wir dürfen es miterleben. Und der Herr ist im Begriff, sich mächtig zu erweisen, die Wiedererstattung in mächtiger Weise zu verwirklichen, um dieselbe Kraft, wie Gott sie an Christus offenbarte, soll jetzt offenbar werden an den Gläubigen. Ja, was das für uns alles mit sich bringt, das ahnen wir jetzt kaum. Das ahnen wir jetzt kaum. Jesus ist in einem absoluten Triumph von den Toten auferstanden. Nichts konnte ihn halten. Kein Satan, kein Tod, keine Mächte der Finsternis. Alles war besiegt. Gott wird einen mächtigen Abschluss in seiner Gemeinde geben. Der Anfang war gemäß dem prophetischen Wort und das Ende ist gemäß dem prophetischen Wort. Jesus ist Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Und wie er am Anfang war, so ist er am Ende. Und er redet zu den Seinen. Und am Schluss stellt er die Frage, habt ihr verstanden, was ich mit euch geredet habe? Und wir dürfen sagen, ja, Herr, wir haben's verstanden. Ich bin mir gleichzeitig dessen bewusst, es sei denn, Gott schenkt einem Menschen wirklich Gnade, sonst weiß er nicht, wovon gesprochen wird. Und wir unterscheiden zwischen allen menschlichen Programmen, die zwar christlich geschmückt sind, zwischen den Erfüllungen der Weissagungen Gottes in dieser Zeit. Und wir möchten mit Petrus sagen, wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt, sondern dem prophetischen Wort, das an einem dunklen Ort leuchtet wie ein helles Licht. Und wir werden aufgefordert im Neuen Testament durch Petrus, dass wir Acht geben sollen auf das prophetische Wort, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Mehr tun wir nicht. Wir geben nur Acht, dass das Licht leuchtet. Es leuchtet in der Finsternis. Aber die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie sieht es nicht. Sie will es nicht sehen. Aber die im Lichte wandeln, haben es erkannt. Ihr Weg ist erleuchtet. Und sie freuen sich über das, was Gott jetzt tut. Ach, dass uns alle die Inspiration des Heiligen Geistes einmal so packen könnte. Und dass wir wüssten, was Gott in dieser Zeit tut. Bruder Branham war nur ein Mensch, wie wir alle, aber ein auserwähltes Rüstzeug in der Hand Gottes. Er hätte die Wahl haben können, um mit den größten Gemeinden in Amerika mitzugehen und selber zu Millionären zu werden, weil die Massen kamen und die Gemeinden immer größer wurden. Wo immer er hinkam, hat Gott sich ja geoffenbart und da fanden sich alle ein. Aber der Herr hatte es ihm aufs Herz gelegt. Wie wir es in Hebräer 13 lesen, außerhalb des Lagers die Schmach Jesu Christi zu tragen mit dem Volke Gottes, wie bei einem Mose. Ein Mose hat den Reichtum Ägyptens verschmäht, um der Sohn des Pharaos oder seine Tochter zu sein. Und er hat die Schmach Jesu Christi als einen größeren Reichtum geachtet als alle Schätze Ägyptens. Das sind für mich echte Knechte Gottes, die nicht dem Mammon nachlaufen, sondern die Schmach Jesu Christi tragen und das von Gott geoffenbarte Wort auf den Leuchter stellen. Das sind Knechte Gottes. Was sie reden, das haben sie im Auftrag Gottes geredet. Ein Mose hatte einen göttlichen Auftrag. Wer sind wir, dass wir uns dann dagegen auflehnen könnten? Dasselbe trifft auf den Dienst Bruder Brennems zu. Wer es glauben kann, der glaube es. Und wer es fassen kann, der fasse es. So wie Gott der Herr am Anfang des neuen Bundes einen Knecht und Propheten sandte, um den Weg zu bereiten, so hat derselbe Gott wieder in demselben Geist und in derselben Kraft einen Knecht und Propheten gesandt, um den Weg des Herrn zu bereiten, um alles Krumme gerade zu machen, um das Erhöhte zu erniedrigen und das Niedrige zu erhöhen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar werden kann. Wer es glauben kann, danke dem lebendigen Gott und habe Anteil an dem, was Gott in dieser Zeit tut. Wir sind so froh, dass wir jetzt leben können, wo alle Dinge zum Abschluss kommen. Nicht unser Programm ist wichtig, sondern das, was Gott beschlossen hat. Das verwirklicht er im Laufe der Zeit. Wie wir gehört haben, wenn die Weissagung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft gewiss ein. Die letzten Verheißungen werden sich bald erfüllen. Und Jesus Christus wird verherrlicht, inmitten seines Volkes dastehen. Und plötzlich wird uns die Kraft Gottes erfüllen. Und dann ist noch der Augenblick da, wo wir hinaufgenommen werden in die himmlische Herrlichkeit. Seid ihr nicht froh, dass Gott in dieser Zeit mit einem Überrest seines Volkes hat reden können? Selig sind eure Ohren, weil sie hören, und eure Augen, weil sie sehen, und euer Herz, weil es glaubt. Selig sind die Menschen, die das Reden Gottes ernst nehmen und die begreifen, worum es geht. Der Herr spricht, ich werde alles wiedererstatten. Und dann sollt ihr vollauf zu essen haben und euch freuen und jubeln, denn Großes habe ich in eurer Mitte geschafft. Und alsdann wird mein Volk nicht mehr zuschanden werden. Wie Hiob ausharren musste, so müssen auch wir ausharren. Er konnte nicht zwischendurch auf die Uhr schauen und sagen, Herr, jetzt ist es lang genug, die Zeiten sind vergangen. Er blieb, bis die Stunde Gottes gekommen war. Und dann ist ihm Hilfe zuteil geworden. Wir sagen dem Herrn nicht, wann die Zeit gekommen ist. Er wird es uns schon früh genug sagen. Und wird sich offenbaren in seiner Macht und Herrlichkeit. Geduld tut uns Not, um die Verheißungen Gottes zu erleben. Lasst uns eingehen in die Ruhe Gottes und wissen, Jesus verspätet sich nie. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen gemeinsam vor dein heiliges Angesicht, um dir aus der Tiefe unseres Herzens den schuldigen Dank darzubringen für deine Gnade, für deine Güte, für dein geoffenbartes Wort, für das Reden und Wirken deines heiligen Geistes in dieser Zeit. O treuer Gott, offenbare bald dieselbe Kraft an uns allen, wie du sie an Jesus Christus geoffenbart hast. Lass den Glückstand deiner Gemeinde offenbar werden und hergestellt sein, o Gott. Erfülle mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ach, wir preisen dich, wir beten dich an, wir jubeln dir zu. Halleluja, deinem heiligen Namen. Amen.